Guten Morgen. Ich erinnere jetzt auch nochmal, das werde ich jetzt fortsetzen, bis es soweit ist, an die Klausur, an den Klausurtermin, den kleinen, für diejenigen von Belang, die sich für einen Teilnahmeschein interessieren. Am 3. Februar, und zwar fangen wir um 9.50 Uhr an mit der Klausur, die ist umfangreich. Also ich stelle mir vor, dass das maximal eine halbe Stunde dauern wird. Insofern ab 11 dann an dem 4. Februar weiter vorlesen. Also sich zu kommen, fällt nicht die ganze Sitzung aus, sondern einfach am Anfang kurz diesen, sagen wir mal, der mehr oder weniger auf die Frage des Beigewesen abzielt. Und halb dann ein nicht ganz so umfangreicher, aber doch kleiner Schritt weiter im Stoff. Gut, jetzt zum heutigen Gegenstand. Das heißt zunächst mal zur Rückerinnerung ans letzte Mal. Das geht aber ineinander über, werden Sie merken. Wir haben uns beim letzten Mal noch einmal mit Aristoteles befasst. Also das erste Mal eingehender. Aristoteles bietet eine umfangreiche und durchgehend, das markiert auch einen wichtigen Unterschied. Wir befinden uns hier sozusagen auch, was die textuelle oder rhetorische Form der Philosophie angeht, in so einer driftenden Zone in der griechischen Antike. Aristoteles bietet eine durchgehend im Stil einer naturwissenschaftlichen Abhandlung gehaltene Erörterung des Themas. Sie erinnern sich, bei Timaios war das noch so, bei Platon Timaios war das so eingebettet in das platonische Gespräch, man unterhält sich, dann wird einer aufgefordert zu reden und erzählt einen Mythos, also eine vollkommen andere Präsentation des Themas, von den Vorsokratikern ganz zu schweigen. Bei Aristoteles haben wir also eine konsistent angelegte, ein Traktat im Grunde über das Thema Zeit, und zwar hat dieser Traktat seinen Ort im Rahmen der aristotelischen Physik. Die aristotelische Physik ist keine Physik im späteren, methodisch eng an das Experiment gebundenen Sinne. Sie ist eher, das haben Sie gemerkt, auch an der Art, wie argumentiert wird, eine, man könnte sagen, spekulative Topologie, also eine Erörterung von mathematisch-logischen Grundfragen im Hinblick auf Fragen von Raum, Zeit, bewegten Körpern etc. Wir haben in der aristotelischen Physik aber eine klare Vorentscheidung vorgefunden, und die ist neu, eine Vorentscheidung für einen auf die physikalische Messung hin ausgerichteten Bezugsrahmen für das Zeitdenken. Aristoteles verankert das Element der Zeit, wie übrigens auch das Element des Raumes, das ist durchaus miteinander verknüpft thematisch, am Phänomen der Bewegung, Kinesis. Der Bewegung eines Körpers über einen bestimmten Streckenabschnitt hinweg. Und zwar sofern diese Bewegung eben gemessen werden kann. Die Messung aber erfolgt ebenfalls letztlich mittels der körperlichen Bewegung, und zwar sofern die regelmäßige Kreisbahn bestimmter bewegter Körper, nämlich Himmelskörper, gleichsam die Urform der Zeit darstellt. Eine vollkommen stetige Bewegung, der dann eine stabile Messzahl entsprechen kann. Mittels der Himmelsdrehung, heißt es im Buch 4 der Physik, misst man die übrigen Bewegungen, auch die Zeit, erfährt durch diese Bewegung ihre Maßbestimmung. Oder noch etwas allgemeiner, eine Formulierung, jetzt auch wieder aus dem 4. Buch. Wir messen nicht nur die Bewegung mittels der Zeit, sondern auch mittels der Bewegung die Zeit. Und können dies, weil sich beide wechselseitig bestimmen. Die Zeit bestimmt die Bewegung, weil sie ihre Zahl ist. Die Bewegung bestimmt die Zeit. Diese Definition ist kühn, denn erkennbar arbeitet sie mit einer zirkulären Denkfigur. Das ist Aristoteles auch bewusst. Also wir merken, wir sind sozusagen ganz bewusst so formuliert, diese Definition, dass diese Wechselverweise deutlich werden. Diese zirkuläre Denkfigur muss im Einzelnen genau ausbuchstabiert werden, damit sie nicht einfach nur ein Paradox darstellt, sondern tatsächlich, und darauf kommt Aristoteles an, so etwas wie ein sowohl praktisch als auch ontologisch überzeugender Gesamtzusammenhang entsteht. Also der Erklärungsanspruch dieser physikalischen Konzeption ist durchaus so einer, der zumindest aufs Ganze der Welt zielt. Und insofern steht vom Anspruch her auch dieser aristotelische Ansatz, wenn Sie jetzt mal kurz gedanklich vergleichen, dem platonischen nicht in nichts nach. Im Gegenteil, bei Platon war ja vielleicht noch so dieses spielerische Element dabei gewesen, dass es so eine Geschichte unter möglichen Geschichten gewesen wäre. Das fällt bei Aristoteles weg, also das ist sozusagen die Position, die präsentiert wird. Nicht eigentlich in der Bewegung selbst oder in den bewegten Körpern, so erläutert Aristoteles das also näher, dieses sozusagen die Detailbestimmung dieser zirkulären Grundbestimmung, nicht in der Bewegung oder im Körper und auch nicht in den bloßen Seeleneindrücken auf Seiten des Beobachters oder des Messenden liegt die Zeit. Vielmehr, ich hatte diese eine Stelle zitiert, sie liegt an der Bewegung. Das betont Aristoteles und meint damit, sie ist das Verhältnis, das sich in der Messung bekundet. Die Zeit ist ein wahrnehmbares Verhältnis an der Bewegung oder genauer eine im Vergleich zwischen Bewegungen, nämlich dieser regelmäßigen Bewegung und der gerichteten Bewegung, zu ermittelnde Verhältniszahl. Sie ist primär, nochmal Zitat, so in aristotelischen Worten, das Zahlmoment an der Bewegung. Die Begründung dafür, der Unterschied von mehr oder weniger, erhält seine Bestimmung durch die Zahl. Quantitative Unterschiede in der Bewegung aber erhalten ihre Bestimmung durch die Zeitangabe. Folglich ist die Zeit ein Typus von Zahl. Zitat Ende. Nun ist es zweifellos so, und dieser Sachverhalt bereitet aus physikalischer Perspektive Mühe, das hatten wir uns letztes Mal schon angesehen, dass die Messung sowohl Aspekte der kontinuierlichen Bewegtheit, da bewegt sich der Körper über die Strecke, als auch das Jetzt, den Anfangspunkt und Endpunkt einer bestimmten gemessenen Bewegung umfasst. Die Zeitmessung ist ohne den konkreten Körper und die Wahrnehmungseindrücke in der Seele nicht denkbar, aber sie hat auch sowohl die Eigenschaft kontinuierliche Kreisbewegung oder Bewegung über den Streckenabschnitt zu sein, als ebenso die Eigenschaft diskreter Punkte zu bedürfen. Ohne diese besagten Anfangs- und Endpunkte gäbe es ja gar keine Abschnitte von Zeit und auch ohne den Messzeitpunkt hier und jetzt gäbe es gar keine Messung. Ohne jetzt existierte außerdem, wenn man jetzt die Temporalkategorien, Sie erinnern sich, die drei gewesen, ist, wird, sein, wenn man die hat, ohne jetzt existiert auch gar keine allgemeine Trennung von vorher und nachher. Was aber ist jetzt also dieses Jetzt? Die kontinuierliche Bewegung auf der einen Seite, den Punkt auf der anderen Seite. Was ist dieses Nun, heißt das im Griechischen, dieses Jetzt für eine Angelegenheit? Manche Übersetzungen übersetzen regelrecht Jetzt, Punkt. Und in der Tat ist das eine Metapher, mit der Aristoteles an dieser Stelle operiert, aber er schachtelt im Grunde, wenn man genau hinsieht, mehrere Erklärungsfacetten hintereinander oder ineinander, was dieses Problem des Jetzt angeht. Das Jetzt ist einerseits unbewegt, eine Art Schnitt in der Zeit und damit selbst ohne zeitliche Erstreckung. Anders lässt sich diese Vorstellung vom Anfang und Endpunkt auch gar nicht organisieren, wenn das wieder seinerseits kleine Zeiten wären. Also es handelt sich um einen Schnitt, der Begriff wird auch verwendet. So ähneln die Anfangs- und Endpunkte eines Zeitabschnitts tatsächlich Messerschnitten, die selbst ausdehnungslos sind und einfach die Strecken nur abtrennen. Es erstreckt sich aber im Jetzt auch auf gewisse Weise die ganze Breite der Zeit. Zumindest muss ich mir das Hier und Jetzt, den Ort und die rationale Praxis der Messung selbst als einen vergleichenden Zugriff auf Zeit im Ganzen vorstellen. Das ist sozusagen eine etwas andere Optik auf dieses, auf diesen Jetztpunkt. In gewisser Weise enthält er durchaus, also im Vergleich, eine zeitliche Erstreckung, vielleicht sogar die ganze Zeit. Dennoch ist auch dieser Jetztpunkt auf diese Weise ein Sonderfall in der Zeit sozusagen, aber nicht etwa in einer göttlichen, tatsächlich zeitenthobenen Position. Das betont Aristoteles auch. Der Jetztpunkt ist weder völlig unverbunden, temporal gesehen, ähnlich wie beim mathematischen Punkt, dieser Vergleich wird verwendet, der Punkt in der Geometrie auf der Linie, ähnlich wie beim mathematischen Punkt auf der geometrischen Linie, muss, so Aristoteles, zwischen diesen Jetztpunkten ein bestimmtes Dazwischen existieren. Eine Bewegung besteht nicht aus lauter diskreten Jetzt-Atomen sozusagen. Was immer dieses Zwischen dann ist, Aristoteles sagt, das ist wiederum Zeit. Zweitens fällt generell nichts aus der Zeit heraus, nach Aristoteles, also auch das Jetzt nicht. Auch dieses große Jetzt sozusagen, diese eigentümliche Perspektivierung auf den Messpunkt selbst, fällt nicht aus der Zeit heraus. Während ich messe, so Aristoteles ausdrücklich, bin ich immer noch im Raum der Zeit. Das Jetzt ist nicht selbst Bewegung, aber es ist von Zeit umfasst und wird in einem Zeitraum sozusagen bewegt. Die Metapher des Raumes springt da ein. Nochmal Zitat. Das also, was werden und vergehen kann, überhaupt alles, was nicht immer ist, ist notwendig in einer Zeit, denn es gibt einen größeren Zeitraum, welcher seine Dauer überbietet und auch jene Zeit überbietet, mit welcher seine Dauer gemessen wird. Jeder Teil der Zeit, so kann man das auch ausdrücken, ist selbst noch Zeit und der Zeitbegriff ist festgelegt auf die Problematik des Kontinuums im Verhältnis zu diesen Punkten. Anders als bei Platon gibt es im aristotelischen Kosmos keinen Platz für die Vorstellung eines Anfangs oder Endpunktes der Zeit im Ganzen. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon, Sie erinnern sich an diese Grafik, die ich jetzt nicht nochmal anzeichne, auch beim letzten Mal schon inspiziert. Diese klare Entscheidung, kein Anfangs- oder Endpunkt der Zeit im Ganzen, bildet sowohl eine der schlüssigen Konsequenzen der Vorstellung von der Zeit als kontinuierlich und stetig. Es kann logisch gesehen nichts außerhalb der Zeit geben, auch nicht ein Vor oder nach ihr. Dass die Vorstellung eines Anfangs oder Endes der Zeit im Ganzen unsinnig sein muss, entspricht aber auch jenseits dieser logischen Problematik, da kann nicht schon wieder ein Punkt sein, der wäre ja auch wieder in der Zeit und so weiter, er entspricht auch der aristotelischen Konzentration auf die Praxis der Messung. Nur was ich wirklich messen kann, und das ist sehr praktisch gemeint, ist Zeit. Da aber messbar nur ist, was sich bewegt und also im Raum der Zeit erscheint, gibt es gar keinen möglichen Zugangsweg, rein praktisch gesehen, zur Feststellung eines Anfangs oder Endes von Zeit überhaupt. Die ganze Vorstellung Zeit könne temporal gesprochen anfangen oder enden, ist sozusagen physikalisch doppelt absurd. Sowohl was die Logik angeht, dieses Zusammenspiels von Punkt und Kontinuum, als auch was die Pragmatik angeht. Wir kommen sozusagen nicht heran. Im Grunde brauchen wir uns in unserem praktischen Universum insofern darüber auch keine Gedanken machen, beziehungsweise wenn wir sie uns machten, wären sie spekulativ. Nochmal ein Zitat. Es gibt nicht so etwas wie einen Anfang des Wandels, wie der Physik, und auch nicht ein Zeitstück, in dem unmittelbar es den Wandel beginnt. Auch die Himmelsbewegungen, an denen die Zeitordnung sich in ihren Grundmaßen zeigt, sind somit keine geschaffene Sache. Darüber zu spekulieren, ob der Himmel seinerseits selbst nochmal geschaffen worden ist, wäre wissenschaftlich gesehen sinnlos aus der aristotelischen Perspektive. Damit ist die gesamte Fragerichtung nach einer möglichen mythischen Vorgeschichte des Weltengebäudes oder dergleichen, nach Geschichten vom Demiurgen verschwunden. Sie erinnern sich, der Demiurg platziert da einzeln diese Himmelskörper und dergleichen. Also für Aristoteles Kindergeschichten sozusagen. Dergleichen hätte keinen Wert vom Standpunkt des physikalischen Beobachters. Denn dieser will, und das ist entscheidend, sichtbare Erscheinungen evaluieren und eben nicht länger bloß plausible Geschichten erzählen. Was die Grenzen des physikalischen Kosmos angeht, findet sich die einzige relevante Aussage des Aristoteles, die diese jetzt geschilderte Sphäre nochmal sozusagen philosophisch hinterfragt, nicht in der Physik, sondern in der Metaphysik. Hier findet sich so etwas wie ein Gottesbegriff. Aber auch dieser ist vollständig entmythisiert. Der aristotelische Gott ist kein Demiurg mit seinen ganzen netten Attributen, so als Handwerker, der möchte, dass das Universum auch schön ist und so weiter, wie das bei Platon erzählt war. Er ist kein Welthersteller, er tut überhaupt nichts. Der aristotelische Gott ist im Gegenteil ein Abstraktum im Grunde. Er ist der unbewegte Beweger. Also bestenfalls, wenn man sich das Personal vorstellt, denkt er sich selbst und ist lediglich so etwas wie ein logischer Garantiepunkt dieser physikalischen Welt. Bezogen auf die Bewegung eine Art Nullpunkt, naja, ich zögere es mit Punkt, also Nullstelle der Bewegung, vielleicht so etwas wie eine Radnabe, in welcher der bewegte Kosmos seinen innersten, immer gleichen Ruhepunkt hat, ohne dass man sagen könnte, diese Narbe dreht sich nicht mit oder bewegt sich nicht mit. Das Ergebnis der aristotelischen Verschiebung aller Zeitfragen hinein ins Sichtbare und das messbar zu Objektivierende ist paradox. Da hatte ich am Schluss der letzten Vorlesung ein paar Bemerkungen dazu gemacht. Zum einen wird die gesamte Welt physikalisiert. Vor allem, wenn wir uns jetzt nochmal auf die zurückerinnern an die Vorsokratiker, diese dramatisch anders gelagerte, sozusagen existenzielle Perspektive auf das Verwickeltsein der Dinge unserer selbst und so weiter in ein Geschehen von Werden und Vergehen, das alles fällt weg, das Universum ist sozusagen physikalisiert. Zum anderen wird aber eine neue und sozusagen stabilisierte Form von Mehrdeutigkeit quasi ins Innere der nun allein auf Logik und Messerfahrung gegründeten Zeitkategorien eingeführt und dort festgeschrieben. Das Bewegungskontinuum, die abgeteilte Zeitstrecke und schließlich das Jetzt schachteln sich physikalisch sozusagen definiert, aber philosophisch gesehen nur mühsam ineinander. Und die Praxis der Messung bildet das Kernstück von allem, aber sie selbst bleibt letztlich zweideutig. Das physikalische Jetzt erscheint als eine Art von Ruhe, also irgendwie zeitfrei, punktförmig sogar zur Gesamterfassung von Zeit befähigt. Und doch haben wir es uns in der Zeit zu denken und selbst auch nochmal in der Zeit bewegt oder durch die Zeit bewegt. Also die Eigentümlichkeiten dieser Perspektive sind sozusagen eingebaut. Sie sind von Aristoteles zum Teil des Gesamtsystems explizit gemacht. Also es handelt sich nicht um so etwas wie unterschwellige Widersprüche oder dergleichen, sondern sie sind sozusagen durchmathematisiert festgeschrieben mit bestimmten paradox formulierten, philosophisch gesehen paradox formulierten, aber doch wohlgeformten Definitionen für diese einzelnen Aspekte, Kontinuum, Punkt, Messpunkt und so weiter. Ich hatte beim letzten Mal schon versucht, den Einschnitt gegenüber den älteren griechischen Zeitdenken deutlich zu machen, den das der Idee nach radikal auf sinnlich greifbare, beschränkte Zeitdenken von Aristoteles mit sich bringt. Aristoteles steuert mit seiner mehrdimensional zusammengedachten Zeitnatur auf ein komplexes, sozusagen öffentlich abgesichertes, in den Sinnen zu verankerndes Arbeitsmodell von Zeit zu. Auf eine Physik der Bewegungskörper in Raum und Zeit, Raum spielt da immer mit rein, das habe ich jetzt so mitgeführt, ist nicht unser zentrales Problem. Raum und Zeit sind dabei aber immer in diesem aristotelischen Kosmos in eine Art letzten sicheren Rahmen eingebettet. Dieser selbst ist nicht nur mathematisch beherrschbar gedacht, sondern er stiftet gleichzeitig geradezu die mathematische Beherrschbarkeit der Welt. Dieser Rahmen, dieser letzte sichere Rahmen, ist die Hemisphäre des astronomischen Himmels. Er dreht sich, das war die damalige Vorstellung, in seinen fixen und relativ dazu auch in seinen bewegten Teilen in perfekten, stetigen, gleichförmigen Kreisbahnen über die Erde hinweg. Auf die Gesetze des Himmels kann sich daher jede Messung beziehen. Aristoteles macht aus dieser Erfahrungstatsache die Grundlage eines philosophischen Denkgebäudes. Damit verallgemeinert er uns schon bekannte Elemente, nämlich das schon vorhandene griechische Vertrauen in die Regel und namentlich in dieser pythagoreischen Form das Vertrauen in die Zahl. Die Messzahl verkörpert so etwas wie Naturhaftigkeit. Ich hatte beim letzten Mal darauf hingewiesen, das, was wir uns so selbstverständlich als Natur vorstellen, entsteht in dieser Phase. Insofern muss man vorsichtig sein mit der Verwendung dieses Wortes Natur. Sie verkörpert die Messzahl jedenfalls etwas Nicht-Relatives. Platon hätte noch gesagt, etwas Ewiges, Göttliches etc. Das passt für Aristoteles nicht, sagen wir also etwas Nicht-Relatives. Und ausgehend von der Messung lässt sich eine mathematische Ordnung erschließen, die nicht etwa jenseitig wäre, göttlich oder dergleichen, oder konkret in den Händen irgendeines Schöpfergottes läge, oder etwa gar unterschwellig in Gestalt von Schicksalsmomenten auf uns zukäme, sondern diese Ordnung wäre einfach Natur. Wie gesagt, wir kennen diesen Begriff einer empirisch gesetzmäßig ganzen geordneten Dimension namens Natur, solange, dass uns es schwerfällt, diese Entstehungsbedingungen dieser Großvorstellung sozusagen rückzubuchstabieren. Überhaupt, dass es sich da um das, was Gewordenes handelt, ist uns eigentlich entglitten. Das hat was mit diesem aristotelischen Schritt zu tun und das soll jetzt das Thema der heutigen Vorlesung sein, mit der historischen Durchschlagskraft dieses Schrittes. Der Durchschlagskraft also dieser Wirkung des aristotelischen Zeitdenkens. Dazu wollte ich jetzt heute nur so, sozusagen so als Schlaglicht noch einiges Zusätzliches sagen. Und zu dem Zweck müssen wir uns jetzt verglichen mit diesen langsamen akribischen Lektüren der letzten Sitzung sozusagen die philosophischen 7-Meilen-Stiefel anziehen und etwas springen. Ich bitte also darum, um Entschuldigung dafür, dass das jetzt mehr, also was die historische Gründlichkeit angeht, eine Skizze bleibt, aber vielleicht sind diese Merkpunkte doch interessant und helfen uns, diese aristotelische Herangehensweise etwas klarer zu situieren. Gehen wir vom griechischen Kosmos aus und betrachten also diese aristotelische Zäsur aus Abstand. Sie wollten noch was fragen?
Ja, noch eine Frage. Also, es gab ja im alten Athen auch schon so Wasseruhren mit Klipsitrauchen. Und also das war durchaus eine kleine Uhr, ja, also wo das tägliche Geschehen auch gemessen wird. Und hat Aristoteles auch an diese Zeitmessung gedacht? Oder waren für ihn nur diese himmlischen Bewegungen ja irgendwie zeitrelevant?
Also Aristoteles hat das runtergebrochen bis auf so kleinformatige Lösungen, aber sozusagen für den Begriff der Zeit war das nicht das Entscheidende. Diese Tropfenuhr, die ist ägyptisch übrigens, die ist noch viel älter. Also das ist eine ganz alte Messtechnik, aber mir ist nicht bekannt, dass Aristoteles sozusagen eine eigene physikalische Konsequenz aus dieser Frage der Regelförmigkeit des Tropfens gezogen hätte. Im Prinzip geht es, also das ganze Problem der Schwerkraft finden Sie in der antiken Physik nicht. Also als sozusagen in Zeitfragen eingebettetes Problem. Ich weiß nicht, ob jemand anders sich in den Details der aristotelischen Naturphilosophie besser auskennt und doch noch Stellen zum Wassertropfen mobilisieren kann.
Wie hat er denn gemessen? Wie hat er denn Zeit gemessen?
Im Prinzip astronomisch. Also am Himmel orientiert, ja, also nicht mit dem Fernrohr, das ist ja eine etwas spätere, wobei wir wissen es nicht genau. Die Optiken der griechischen oder auch der ägyptischen Astronomie sind eigentlich so ein Dunkelpunkt der Geschichte, weil die Messungen ungemein präzise sind. Also man darf vermuten, komplizierte Messeinrichtungen auf dem Boden, die sich unter Umständen auch über großer Strecken bedienen, um kleine Abweichungen sichtbar zu machen, also an Marken, an Landmarken einzumessen, leichte Irregularitäten oder Verschiebungen und dergleichen. Also es gibt schöne Bücher darüber, aber es ist erstaunlich spekulativ. Man weiß gar nicht so ganz genau, wie dieser Feinheitsgrad der astronomischen Beobachtung zustande gekommen ist, und zwar insbesondere was Ägypten angeht. Also möglicherweise gibt es sogar koordinierte Messungen, wobei dann wieder die Frage ist, mit was für einer Uhrentechnik haben die sich sozusagen synchronisiert, über ganz große geografische Entfernungen hinweg. Parallelmessungen. Sicherlich ist aber natürlich der Tag- und Nachtrhythmus ein Anhaltspunkt, und so je berechenbarer der gemacht ist, desto besser kann man natürlich auch an der Sonnenuhr sozusagen sich wieder rückjustieren.
Irgendwie sowas wie Kronen und Lichtmeinfall, war das dann später? War das Tages?
Ja, später. Jetzt bin ich überfragt. Also Licht kann überall an vielerlei Punkten fallen und gemessen werden und gewinkelt werden. Das sind aber die Basistechniken. Im Prinzip geometrische Techniken. Das ist ein relativ wichtiger Punkt. Also keine algebraischen Verfahren. Damit kommen solche Detailfragen, auf die ich jetzt gleich noch kurz sozusagen, also dich berühre, wie Kreisbahnberechnung und dergleichen, die kommen erst mit algebraischem Zusatzrepertoire, was die Mathematik angeht, hinzu. Also sowas wie eine elliptische Kreisbahn, was Kepler errechnet oder dergleichen. Also das ist sozusagen nicht abgedeckt. Ich hoffe, dass ich da jetzt, also das Physikhistoriker kennen sich da besser aus. Ich habe das sozusagen in Grundzügen vor Augen. Sie können aber über zum Thema Uhren, Geschichte der Zeitmessung, also der konkreten Techniken, eine ganze Menge Literatur finden, wenn Sie da mal nachsuchen. Es gibt natürlich neben der Astronomie und sozusagen der Gelehrsamkeit, die sich an Letztbegriffen von Zeit abarbeitet, eine ganze Menge Erfahrungstechnologien, sozusagen Vulgärtechniken. Und ich vermute, diese ägyptische Tropfenuhr zählte dazu, die man einfach verwendete, die auch gut funktionierten, begrenzt gut. Natürlich hat diese Wasseruhr auch ihre Irregularitäten. Und die sozusagen zum praktischen Repertoire gehörten, ohne dass das automatisch alles sich eins zu eins abbildet in der Mathematik, die parallel läuft. Vielleicht kann man auch den einen Punkt nochmal dazu denken. Sie merken ja, wie Aristoteles einerseits auf die Messung abhebt, aber andererseits immer auch auf die Zahl. Und für dieses Problem sozusagen der Zahl als absolutem Wert ist natürlich der Himmel eigentlich die einzig mögliche Instanz aus der aristotelischen Perspektive. Alles andere bleibt immer irgendwie relativ zueinander und ist damit keiner wirklichen, sozusagen letztgültigen Zahl würdig. Okay, das philosophische Schlüsselstück des aristotelischen Zeitdenkens, wir haben das jetzt gerade klar vor Augen, ist die Gewissheit der anfangs- und endlos gültigen Bewegungsgesetze des Himmels. Die Möglichkeit der Messung wird durch den Himmel letztinstanzlich abgesichert. Die Astronomie bildet damit gleichsam die prototypische Weltwissenschaft überhaupt. Der Himmel hat bei Aristoteles, so hat Hans Blumenberg das ausgedrückt, die Funktion einer letzten Uhr. Freilich einer Uhr, deren Genauigkeit einer weiteren Überprüfung weder bedarf noch fähig ist. Denn das leuchtet ja ein. Wenn die irdischen Zeitpunkte und Zeiträume vergleichend feststellbar sein sollen und gegeneinander im Verhältnis des Vorher und Nachher lokalisierbar, dann impliziert dieser Zeitbegriff, wenn er denn überhaupt einen objektiven Anhaltspunkt haben soll, jene erste vorgängige und schlechthin öffentliche Uhr, Und diese kann ihrerseits prinzipiell weder falsch gehen, noch kann man sich ihrer überhaupt auf dieselbe Weise empirisch vergewissern, wie alle anderen Bewegungszeiten, die man mit Hilfe dieser ersten Uhr sozusagen einmessen kann. Der Kern der aristotelischen Argumentation mit der Messung ist, so Blumenberg, Zitat, dass Zeit durch Uhren nicht nur akzessorisch gemessen, sondern überhaupt erst hergestellt wird. Der Zeitbegriff impliziert, dass es wenigstens eine schlechthin öffentliche Uhr gibt, wie elementar sie immer sein mag. Was nicht bedeuten darf, wie ungenau sie immer sein mag. Ungenauigkeit ist vielmehr absolut unzulässig, weil sie den Begriff von einer Zeit und einer Uhr voraussetzt, an der solche Ungenauigkeit feststellbar sein müsste. Hinsichtlich der Erfordernisses der Stetigkeit gibt es daher bei einer Bewegung, die sonst alle Erfordernisse erfüllt, wie die Tagesdrehung des Fixsternhimmels, keine empirische Bestätigung. Das überhaupt zu verlangen, also sozusagen ein Kriterium für die Genauigkeit der Bewegungen am Himmel, enthielt den Widerspruch, das letzte Kriterium noch einmal an einem weiteren messen zu wollen. Der Begriff der Zeit verlangt im aristotelischen Universum aber so etwas wie eine absolute Garantie. Damit ist der Himmel so eine Art, in eine Art zweideutige Funktion gerückt. Die ganze Pointe der aristotelischen Annahme einer Zeit, die nicht bloß relative Messzahl lauter relativer Bewegungen ist, sondern eine Zeit, eine einheitliche, in sich stetige, anfangs- und endlose Zeit, die objektiv messbar ist, ist also im Grunde ein Stück weit ein Glaube an die Genauigkeit, die jener Himmelsuhr innewohnt. Also ein Glaube an den physikalisch absoluten, aber eben nicht physikalisch oder empirisch beweisbaren Himmel. Eben deswegen auch genau an dieser Stelle so etwas wie eine Gotteskonzeption, die unentbehrlich ist an dieser Stelle. Der unbewegte Beweger garantiert in gewisser Weise diese Perfektion der Himmelsbewegung. Das Urbild des als gesetzmäßig betrachteten Himmels macht also eine irdische Physik der Natur der Zeit im Zusammenhang mit Raum und Bewegung und damit überhaupt eine Naturwissenschaft im aristotelischen Sinne möglich. Sonst wäre es auch nur bloß Meinung und nicht Wissenschaft. Die Astronomie ist aber eben deshalb nicht einfach nur eine physikalische Disziplin unter anderen, die die Kausalität und Realität der tatsächlichen Beschaffenheit der Gestirne etc. zu klären hätte, wie die Astronomie das in Klammern es heute ist, in Zeiten, in denen wir Messgeräte zur Bodenerkundung auf den Mars werfen. Die Astronomie ist vielmehr für Aristoteles einerseits eine Wissenschaft, andererseits sozusagen die metaphysische Grenze seiner gesamten Naturphilosophie. Sie dient als Urbild aller Messungen, wie gesagt, und als der Garant für das Prinzip Messbarkeit überhaupt. Letztlich fundiert die Astronomie damit im Grunde die Realität der Zeit, die Messbarkeit der Zeit und sie fundiert letztlich auch die Zeitphysik, mehr als dass sie diese Physik ihrerseits verwenden würde. Genauso verhält es sich denn auch in der Folgezeit mit den beginnenden Naturwissenschaften, die sich stark aristotelischer Mittel bedienen. Aristoteles stiftet eine empirische Physik, die ontologisch gesehen in der Astronomie verankert ist, aber die Astronomie selbst ist womöglich eben deshalb über Jahrhunderte hinweg gerade nicht der Bereich der großen naturphilosophischen Neuerungen. Noch 1000 Jahre nach Aristoteles besteht an der perfekten Kreisbahn des Fixsternhimmels keinerlei Zweifel. Und dieser Realismus der Himmelsbewegungen steht beispielsweise der puren Möglichkeit eines geozentrischen Denkens, das also an bestimmten Punkten auf reine Mathematik ohne Messung setzen müsste, im Wege. Die Pointe dieses Gedankens, 1000 Jahre lang bleibt gerade die Astronomie als Disziplin nahezu, sage ich mal, unverändert, jedenfalls in ihren Grundmustern, ist nicht, dass es da einen dogmatischen Charakter der Astronomie gibt, der irgendwie was mit Gedankenträgheit der antiken oder mittelalterlichen Naturkunde oder Naturphilosophie oder Wissenschaft zu tun hätte, sondern die Pointe ist, dass das einen systematischen Grund hat, dass gerade die Astronomie sozusagen als die Wissenschaft von der Garantiesphäre von Wissenschaft überhaupt besonders schlecht Neuerungen überhaupt integrieren kann. Also dieses Prinzip auf jeden Fall der Perfektheit des Himmels ist ein Prinzip, das man von vornherein unterstellen muss und an das man weiter glauben können muss, um den Rest der Wissenschaft zu betreiben, die mit Bewegung, Raum und Zeit zu tun hat. Und daher fixiert sozusagen das Gebäude, das Aristotelische, speziell diese Sphäre der astronomischen Erkenntnis in einer bestimmten Weise auf ein dogmatisches so bleiben müssen. Der Aristotelismus ist mit seinem Zeitbegriff und mit seinem Raumbegriff tatsächlich auf den Glauben an die Realität der Himmelsbewegung angewiesen und an die Perfektheit dieser Himmelsbewegung. Der Himmel muss ja gleichsam das Eichmaß sein und bleiben, von dem her sich die von ihm getrennte, willkürlich bewegte Sphäre der irdischen Bewegung dann überhaupt messen und berechnen lässt. Also haben wir mit der aristotelischen Naturwissenschaft eine Naturwissenschaft vor uns, die einerseits Naturwissenschaft ist, aber gerade in ihrem Glauben an die empirische Messung auf einer bestimmten Metaphysik basiert, die ihrerseits die Messung zu garantieren hat. Und diese Metaphysik ist über ein Jahrtausend hinweg eng sozusagen naturphilosophisch intern als Metaphysik der Astronomie angelegt. Wir waren sowohl bei der Inspektion des platonischen Zeitmodells als auch in der aristotelischen Physik darauf gestoßen, dass sich in diesem Blickwinkel auf die garantierte Ordnung der Himmelsbewegung als der Hintergrund für jede empirische Bewegungsphysik immer auch ein Gegenstück findet, nämlich sozusagen auf der anderen Seite des Himmels die Ruheposition, so etwas wie ein absoluter Betrachter. Im Timaios-Mythos war das ganz klar. Die Einsicht in den geordneten Charakter der Bewegung, die Erkenntnis an einer gemessenen Zahl, ist philosophische Teilhabe an der Ewigkeit. Das war noch die platonische Perspektivierung. Aristoteles verlegt das alles in die Zeit hinein. Aber auch er erklärt das Jetzt der Messung als zwar bewegt, aber sozusagen strukturell weiterhin als Ruhepunkt. Wie wir gesehen haben, arbeitet er an der Stelle mit dem Bild des Punktes und erträgt das Paradox, dass der Punkt sozusagen zeitlos ist und trotzdem in sich das Ganze zeigen kann. Mit dieser Verankerung in der Ruhe haben einerseits sowohl Platon als auch Aristoteles das radikale Prozessdenken der frühen griechischen Philosophen gleichsam geerdet, damit auch in gewisser Weise beendet und auf einen festen Grund gestellt. Andererseits haben sie aber auch eine Art von neuer Naivität erfunden. Und das wäre sozusagen die Kehrseite dieser Metaphysik, die die Himmelsbewegung als unveränderliche Tatsache voraussetzen und auch an ihr festhalten muss, die Naivität des Beobachters, der seinen eigenen Beobachtungsstandpunkt, das eigene Jetzt, nicht zugleich in den Prozess, den er beobachtet und in den sich gerade vollziehenden Prozess der Beobachtung mit hineindenken kann. Man könnte sagen, nicht die Naivität, sondern geradezu die Denktechnik eines Beobachters, der sich herausziehen kann und die Frage nach dem einen jetzt höchstens nachträglich stellen muss, in einem zweiten Schritt, ist mit dieser aristotelischen Erdungsmaßnahme in die Wissenschaft hineingekommen. Eben diese Naivität der klassischen Antike wird nun in der Folgezeit die aristotelische Naivität der Naturwissenschaft sein und bleiben. Denn genau so wurde die Zeitphysik des Aristoteles weiter tradiert. Als eine Physik der bewegten Welt, die der Zuschauer dem der Himmel die Maßstäbe gibt, erfassen kann. Diese Art von physikalischer Betrachtung ist, noch einmal Blumenberg, folgerichtig und nur eine spezielle Ausprägung dieses Sachverhalts, dass der Himmel sich bewegt und nicht der Mensch, der ihn betrachtet, und nicht die Erde, von der er ihn betrachtet. Ebenso beruht der Zeitbegriff, den Aristoteles formuliert und der Tradition vorgegeben hat, nicht auf der Selbsterfahrung des handelnden Menschen und seiner Bedürfnisse der Zeitmessung, sondern er artikuliert die Zeiterfahrung des Zuschauers, dem sich die Welt als öffentlichstes Ereignis sozusagen objektiv darstellt. Diese beiden Punkte sind wichtig. Also einerseits diese Hypothese eines perfekten Himmels, der weit weg ist, aber uns eben deshalb sozusagen das Eichmaß, die große Uhr, das Eichmaß für unsere Weltphysik gibt. Und andererseits die Hypothese oder Hypostase, also Unterstellung eines Nullpunktes oder Betrachtungspunktes, der in gewisser Weise sich die Frage nach sich selbst erst im zweiten Schritt vorlegen muss. Machen wir jetzt einen Sprung. Wie gesagt, war die Wirkung der topologischen Überlegungen des Aristoteles nicht direkt besonders relevant für die Mathematik der bewegten Körper. Das kann ich jetzt leider auch alles überhaupt nicht erzählen, aber im Prinzip ist die Mathematikgeschichte eine, die sich dann in eine andere Richtung zu entwickeln beginnt, die griechische Geometrie zwar sozusagen im Gepäck hat, aber sich dann entscheidend verschiebt in eine algebraische Richtung, also zu einer Zahlenmathematik wird. Und diese enge Verknüpfung sozusagen mit topologischen Überlegungen, die Figuren, mit denen man arbeitet, wenn man Empirisches messbar macht, betrifft, tritt in den Hintergrund. Das ist eigentlich erst wieder relativ modern dann Thema in der Mathematik, so ab dem 19. Jahrhundert. Die Wirkung war also, was die Mathematik angeht, des Aristoteles nicht so dramatisch, aber die Grundidee der Zeit als Zahl der Bewegung in Bezug auf das Frühere und Spätere und als in der Messung objektiv zu ermittelnde Naturgröße prägt das Denken der Natur über ein Jahrtausend lang. 1543 erschien das Hauptwerk des Astronomen Nikolaus Kopernikus, De Revolutionibus Orbium Coelestium Libri, ich glaube sechs sind es, sechs Bücher über die Kreisbewegung der Weltkörper, in dem das neue astronomische System einer nicht länger statischen, sondern kreisförmig um die Sonne bewegten Erde vorgestellt wird und auch mathematisch beschrieben wird. 1543. Man kennt dieses bestürzende Datum, ein bestürzendes Ergebnis astronomischer Naturforschung, nämlich, so lautet das Ergebnis, mit einem Schlag das Ende der geozentrischen und den Beginn des heliozentrischen Weltbildes. Man hat das bezeichnet als kopernikanische Wende oder als, und das ist wahrscheinlich nicht zu klein gegriffen, als kopernikanische Revolution. Wobei Revolution ein astronomischer Terminus, also eine sozusagen Umkehr der Bewegungsrichtung auf einer Kreisbahn. Also die kopernikanische Revolution. Man pflegt diese Wende, also die Umgründung der Physik, weg vom geozentrischen und hin zum heliozentrischen Weltbild, als, vor allem als Neuerung der räumlichen Vorstellung von der Welt zu interpretieren. Das liegt natürlich nahe, dass sich ja nochmal in der Vorstellung von der räumlichen Struktur des Himmels, des Universums und der Erde einiges ändert, eigentlich alles umwertet mit diesem Umsturz. Es war wiederum aber Hans Blumenberg, und das ist für uns interessant, der betont hat, dass der kopernikanische Umsturz des Weltmodells nicht nur den Raumbegriff der Neuzeit hervorgebracht hat, sondern dass diese kopernikanische Einsicht auch, und vielleicht kann man sogar sagen mindestens genauso machtvoll, das Zeitdenken verändert hat. Es kommt nämlich, so würde ich das jetzt mal ausdrücken, zu ersten und entscheidenden feinen Haarrissen im aristotelischen Modell von Bewegung, Raum und Zeit. Kurzer Einschub. Wir haben jetzt einen Riesensprung gemacht von Aristoteles zu Kopernikus. Ich will damit nicht den Eindruck erwecken, dass sich zwischen Aristoteles und Kopernikus etwa zeitphilosophisch nicht viel getan hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Und wir kommen da auch noch auf einiges zu sprechen. Also ich gehe beim nächsten Mal sozusagen zeitlich gesehen auf der Zeitachse wieder rückwärts. Über Jahrhunderte hat natürlich in der Zwischenzeit die christliche Thematik der geschaffenen Welt und der Ewigkeit Gottes die naturphilosophischen Überlegungen des Aristoteles oder auch die des Platon als hochgradig deutungsbedürftig erscheinen lassen. Das heißt, in der Zwischenzeit haben wir nicht irgendwie eine aristotelische Schultradition von Naturphilosophie und auch in dem Sinne keine ungebrochene Platon-Rezeption, sondern die antiken Texte konnten nur durch mannigfaltige Brechungen hindurch weiterhin gelten. Und man muss auch sagen, diejenigen antiken Texte überhaupt nur, die dem Mittelalter bekannt und zugänglich waren. Die aristotelische Zeittheorie beispielsweise war bis ins 13. Jahrhundert nur indirekt überliefert. Und auch das ist natürlich, also man arbeitete mit vagen Umschreibungen oder Berichten, Aristoteles sagt und so weiter, ist natürlich ein hochgradiger Entschärfungs- und Verunklarungsfaktor. Das ist ein Punkt. Also man arbeitet mit dem antiken Material, aber zum Teil auf vager Quellenbasis und dann eben überlagert. Das heißt, die führende Rolle der Astronomie in Zeitfragen blieb im Prinzip bestehen, aber mindestens zwei ganz wichtige Faktoren traten hinzu im Mittelalter. Nämlich erstens trat die Bibel als Quelle gleichberechtigt neben die alten Schriften und die Himmelsbeobachtung. Im Zweifel gab die Bibel den Interpretationsrahmen für die Auswertungsgrenzen oder für die Auswertung überhaupt der Beobachtungen vor. Und zweitens war die Welt einschließlich der Zeit christlich gesehen natürlich als geschaffene Welt zu denken. Selbstverständlich auch als eine, die zu enden hatte, nämlich mit dem Gericht, in dem dann die Ewigkeit Gottes als Seligkeit oder Verdammnis anbricht. So gesehen bleiben also in diesem christlichen Kontext bestimmte, man könnte sagen, platonische Motive, nämlich die Frage nach der Ewigkeit, auch die Frage nach der Schaffung der Welt, nach das ganze Mittelalter hindurch mit im Spiel. Aristoteles und Platon stehen niemals allein da, sondern werden sozusagen im Mix verwendet und die Gebrauchsanweisung, wie sie zu mischen wären, hat unmittelbar mit biblischen Vorgaben zu tun. Insofern werden diese griechischen Zeittheorien gehen nie verloren. Alle Aspekte werden irgendwie aufbewahrt auf unterschiedliche Weise, aber sie werden permanent in gemischter Form tradiert. Und namentlich der universale Charakter des aristotelischen Zeitbegriffs, also diesen Kerngedanken, dass es für das Denken, für die Wissenschaft nichts außerhalb der Zeit gibt, dass es für sie also auch keine Ewigkeit gibt. Genau diesen Punkt macht das christliche Denken des Mittelalters nicht mit. Augustin etwa, um den es beim nächsten Mal gehen soll, nimmt die Zeit selbstverständlich, er hat sein eigenes Modell dafür, aber selbstverständlich auch als von Gott geschaffen an, ebenso wie die gesamte materielle Welt. Nach diesem Einschub zurück zu Kopernikus, wichtig ist, er fand eine in ihrer Kosmologie unter den genannten Einschränkungen aber doch eine in ihren Grundzügen stark aristotelisch geprägte Weltsicht vor. Und natürlich das Himmelsmodell der bewegten Sphäre, an dem die irdische Zeit ihre Maße hat. Diese Vorstellung ist ja auch, ja, wie soll man mal sagen, sie ist nicht nur christlich kompatibel, sondern in gewisser Weise wäre eine christliche Kosmologie ohne diese Mindestverknüpfung mit der zum Beispiel aristotelischen Sicht, dass sozusagen im Himmel Gott zu suchen ist, gar nicht denkbar, oder jenseits des Himmels, also oberhalb des Mondes, in der supralunaren Welt. Also diese Fokussierung der Weltgewissheit auf den Himmel ist gleichermaßen aristotelisch und christlich klar und auch unerschüttert zum Zeitpunkt der kopernikanischen Vorschläge, sag ich mal. Was Kopernikus nun im Endeffekt tut, ich überspringe die mathematischen Einzelheiten, ist, dass er den astronomischen Bezugsrahmen der Himmelsbewegungen ändert. Nicht die Himmelssphäre, also diese sozusagen von innen betrachtete Halbkugel, ist bewegt, sondern die Erde bewegt sich. Und zwar erstens bewegt sich die Erde um die Sonne als Stern unter Sternen und zweitens, was für Kopernikus fast die physikalisch schwieriger zu erklärende Neuerung darstellt, während sie ihre Kreisbahn zieht, dreht sich die Erde als Kugel um sich selbst. Dass dies mit einem Schlag das kosmische Raumproblem verändert, liegt auf der Hand. Es wird ja, wenn man sich das so vorstellt, die geschlossene Sphäre durch einen offenen Raum ersetzt. Es gibt so einen schönen Holzschnitt, der ist ziemlich weit verbreitet, vielleicht kennen Sie den. Da wird Kopernikus gezeigt, wie er so, sozusagen wie durch so eine Papierhalbkugel durch diese Sphäre so durchbricht und den Raum nach außen öffnet oder in diesen Raum erstmals blickt oder dergleichen. Also in der Tat verschwindet diese gesamte Papierwand sozusagen. Und nicht nur das, also nicht nur das Problem des offenen Raumes oder vielleicht auch der Rausch des offenen Raumes befällt die Physik, sondern was auch verschwindet im eigentlichen Sinne, ist die Differenz zwischen Himmel und Erde, zwischen oben und unten. In einem einzigen kosmischen Kontinuum, das oben und unten verloren hat, bewegen sich nun die Gestirne miteinander. Durchdenken wir vor dem aristotelischen Hintergrund die Konsequenzen der kopernikanischen Wende für die Zeit. Was ja ebenfalls verschwindet, wenn wir uns diese umgegründete Räumlichkeit der Himmelskörper und ihrer Bewegungen vorstellt, was ja ebenfalls verschwindet, ist jene große Uhr des Himmels, also jener erste und dauerhafte Anhaltspunkt für jegliche objektive Zeitmessung, die der Himmel immer abgegeben hatte und hinter der erste Beweger steht. Wenn nun der Himmel sich gar nicht regelmäßig um uns dreht, sondern die Erdkugel sich in einer Weise durch den Raum bewegt, die allenfalls uns als regelmäßiges am Firmament indirekt gegeben ist, also so, dass wir indirekt auf unsere Selbstbewegung schließen müssen, aus dem, was wir astronomisch beobachten, dann verlieren wir die temporale Orientierung an diesem regelmäßigen Fixsternhimmel. Es gibt keine objektive Bewegung mehr am Himmel. Es sei denn, dass wir, und genau diese Konsequenz wird jedenfalls bei Kopernikus gezogen, es sei denn, dass wir erkennen, bereit sind zu erkennen, der eigentliche zeittheoretisch orientierungsgebende bewegte Körper, das Eichmaß aller Bewegungen, kann für uns fortan nur noch unsere Erde selbst sein. Die Physik des Kopernikus muss versuchen, einen auf die kreisförmige Bewegung der Erdkugel ausgerichteten Zeitbegriff an die Stelle der an die Sternenbewegung gebundene Zeit zu setzen. Die Garantiefunktion des sich drehenden Himmelsgewölbes wird ersatzweise nun auf die Erdkugel unter unseren Füßen sozusagen übertragen. Gedanklich ist dieser Schritt gemessen am vorherigen Weltbild sozusagen ein Salto Mortale. Aber interessanterweise ist es gerade der Aristotelismus des damaligen Zeitdenkens, der jede Zwischenlösung unmöglich macht. Wenn nicht der Himmel objektiv Bewegung bietet, so muss die Erdbewegung diesen Anhaltspunkt darstellen. Sie muss als perfekt regelmäßig gedacht werden und sie muss sozusagen mit einem Schlag alle Garantiefunktionen des Himmels übernehmen. Denn sonst würde ja überhaupt die Idee von Messbarkeit, von Objektivierbarkeit, von Zeit und Raum und Bewegung sozusagen implodieren. Das ist eine ganz interessante Überlegung, weil sie auch erklärt, oder ja, weil sie ein Licht darauf wirft, dass tatsächlich die Radikalität der kopernikanischen Konsequenz, also dann tatsächlich die gesamte Physik umzugründen, aus diesem latenten, sozusagen insbesondere zeittheoretisch notwendigen Garantiebedürfnis her entsteht. Also man könnte ja sagen, meine Güte, das ist ja auch erstaunlich gewesen, dass es dieser doch, sagen wir mal, dogmatischen Naturphilosophie aristotelischer Prägung möglich war, so schnell von, ich weiß nicht wie viel tausend Jahren, Astronomiebezug, Himmelsdenken, Himmelsbezug, sich sozusagen umzuwenden auf diese kühnste aller Möglichkeiten, dass unter unseren Füßen der eigentliche objektive Bezug für Messungen und dergleichen zu finden ist. Und sich einzulassen auf die Vorstellung einer Astronomie, die künftig nur noch sozusagen indirekt errechnen kann, wie sich denn diese Kugel, auf der wir uns befinden, bewegt. Es ist aber gerade der Aristotelismus, der diese sozusagen Hundertprozentigkeit der Blickwendung erzwingt. Nämlich diese Gründung der physikalischen Kategorien in einer empirischen Orientierungsgröße, die auch empirisch zu haben sein muss. Das heißt also, die Welt tritt in, oder die Erdkugel tritt das Erbe des Himmels an, weil es wichtiger ist, dass überhaupt ein Erbe gefunden wird, als all das sozusagen zu retten, was damals am Himmel dran hing, also sozusagen die Idee des Himmels irgendwie selbst zu retten und die dazugehörige Metaphysik. Das hat letztlich natürlich auch die christliche Kosmologie dann in große, große Schwierigkeiten gebracht, weil fürs christliche Lehrgebäude natürlich diese Frage nach dem Aufenthaltsort Gottes, Engel und also diese ganzen Geschichten jetzt schlecht in der Erdkugel platziert werden konnten, sodass das sozusagen eine späte Konsequenz vielleicht des Aristotelismus ist, dessen Erbe das Christentum ja schon angetreten hatte, bis zum gewissen Grade, dass dann die Naturphilosophie sozusagen dieses klare Ja für den Erdbezug aus immanenten Gründen bereitgehalten hat, als Kopernikus mit den entsprechenden Rechnungen kommt. Ich zitiere Blumberg, der das auch nochmal zusammenfasst. Die am schwersten wiegende Konsequenz dieses Funktionsaustausches der extremen kosmischen Instanzen des aristotelisch-scholastischen Systems bestand darin, dass die Erde zu übernehmen hatte, wofür sie in der Tradition am wenigsten disponiert erschienen war, nämlich die schnellste und gleichförmigste kosmische Bewegung, wie sie den Manifestationen der Zeit und ihrer Messung allein genügen konnte. Gerade weil im 16. Jahrhundert die Physik der Zeit am entscheidenden Punkt der Letztverankerung ihrer Messbarkeitsvorstellung noch vollständig aristotelisch war und einen festen Anhaltspunkt brauchte, kann es keine halbe Revolution der Astronomie geben und wird ironischerweise also die Erdkugel nicht nur als Kugel erkannt oder irgendwas anderes, sondern mit der kopernikanischen Wende gleich ganz und gar in die Rechte des Himmels eingesetzt. Lieber die Erdkugel aufwerten, könnte man sagen, und auf den physikalischen Beweis für den Himmel verzichten, als in der Uhren- und Kalenderfrage ohne letzten empirisch greifbaren Zeitgaranten zu sein. Man merkt diesen tiefen Aristotelismus, bemerkt ihn bei Kopernikus vor allem daran, das ist sozusagen das Indiz, an dem man es auch beweisen kann, dass er, Astronom, der er war, von vornherein dann in seinem System die Bewegungen wie auch die Gestalt der Erde als perfekt annehmen musste und unterstellen musste. Also eine perfekte Kreisbahn, eine perfekte Kugel. Nicht bloß, weil er es nicht besser wusste, sondern weil er sie als perfekt annehmen musste, wie gesagt. Um des Eichmaßes, der Eichfunktion willen. Kopernikus bleibt sozusagen Aristoteliker, obwohl er diese Revolution vollzogen hat. Er bleibt Aristoteliker und insofern auch Traditionalist, indem er die Perfektion der Kreisbahn und soweit es geht auch der Kugelgestalt der Erde an die Stelle der vom ersten Beweger geschaffenen Fixsternhimmelsbewegungen setzt. Übrigens, in Klammern, ziemlich lustig ist, dass unter diesem Gesichtspunkt ihm vor allem die Erdgestalt Schwierigkeiten bereitet, weil es liegt auf der Hand, dass die Erde nicht einfach eine mathematisch perfekte Kugel ist. Da geht es schon damit los, dass sehr viel Wasser auf der Erde zu finden ist und da nur an manchen Stellen Land ist. Und die Frage, was eigentlich, wie das physikalisch zu denken ist, dass sich diese Kugel mit dieser ungleichen Beschaffenheit drehen kann und dennoch perfekt rund sein kann, hat Kopernikus große Schwierigkeiten bereitet. Also ist ein ganzes Kapitel in der Schrift, das sich mit dieser sozusagen Ableitung einer dennoch vorhandenen physikalischen Perfektion der Erdkugel beschäftigt. Den eigentlichen Schritt heraus aus dem aristotelischen Realismus in der Zeitmessung macht erst Kepler, der die elliptische und damit nicht mehr perfekt kreisförmige Bahn der Gestirne und auch der Erde mathematisch darstellt. Und dann Newton, der die Frage der Bewegung dadurch massiv verändert, als er eine ganz neue Größe einbringt, nämlich die der Kraft. Die Hypothese einer physikalisch eigenständigen Gravitationskraft hakt das aristotelische Universum sozusagen aus seinen Aufhängungen heraus. Gerade die nicht perfekten Formen von Kreisbahnen oder auch Kugeln, man entdeckt jetzt, dass die Erde eben infolge Drehung an den Polen abgeflacht ist, und gerade das bestätigt die Gravitationsthese. Gerade die nicht perfekten Formen werden in Zukunft diejenigen Phänomene sein, die auf einen allgemeinen und mathematischen Begriff von Raum und Zeit verweisen. Und die Abweichung von der perfekten Form ist sozusagen dann genau die Möglichkeit, den empirischen Sachverhalt zu errechnen. Newton arbeitet ganz anders als Kopernikus mit einem absoluten, einem nicht empirisch sozusagen realistisch eingebundenen Konzept von Zeit mit einem absoluten Zeitbegriff. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, da komme ich zu einem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich am Anfang der Sommersemestervorlesung nochmal ausführlich drauf zurück. Jedenfalls sind Newtons absolute Begriffe von Zeit und Raum für Kopernikus selbst in keiner Weise denkbar gewesen. Sie liegen aber auf der Wirkungslinie seines neuen Modells. Die Einsicht, dass die Erde um die Sonne kreist, löst den empirischen Bezug zur Physik von nun an sozusagen in immer, den empirischen Bezug der Physik von nun an in immer schnelleren Schritten auf und ermöglicht eine Physik sozusagen der rein rechnerisch abgeleiteten Grundkategorien. Also es gibt dann Formeln für Zeit und Raum und dergleichen, und dieser reale Bezug irgendwo im empirischen Universum tritt in den Hintergrund. Die logische Notwendigkeit regiert dann, und auch dieser sozusagen Aristotelismus, an dem Kopernikus selbst noch hundertprozentig festhält, verschwindet dann zunehmend. Newtons allein logisch notwendiger Raum und seine allein logisch notwendigen Zeit, seine allein logisch notwendige Zeitkategorie hat keine physische Realität mehr und ist mathematisch axiomatisiert. Damit könnte man zum Beispiel sagen, beendet Newton in vielem endgültig die aristotelische Kosmologie. Aber, und das wollte ich sozusagen an dem Punkt Kopernikus deutlich machen, der Haarriss beginnt sozusagen, also der diese aristotelischen Verbindungen von realen Phänomenen und zum Beispiel der Zeit löst, trennen wird, beginnt mit der kopernikanischen Revolution. Es bleibt, und mit diesem Punkt komme ich dann heute zum Ende, dennoch, selbst bei Newton, was noch näher zu zeigen sein wird, an einem wichtigen Punkt ein aristotelisches Element, eine aristotelische Weichenstellung erhalten. Und das betrifft die ganze neuzeitliche Naturwissenschaft, auch die moderne Naturwissenschaft, behaupte ich jetzt mal, nach Newton und möglicherweise auch nach relativistischen Wendungen. Das könnten wir dann, wenn wir soweit uns vordiskutiert haben, historisch auch diskutieren. Nämlich an jenem Punkt, dass die absolute Zeit, gerade die absolute Zeit Newtons, mehr denn je gedacht wird als reine Zuschauerzeit. Bezogen auf die Paradoxien jener selbsttragenden Zeitbegriffe des Aristoteles, nämlich die Spannung zwischen messbarer Bewegung und punktförmigen Hier und Jetzt der Messung, arbeitet Newton keinen Hauch anders als Aristoteles. Eher noch verschärfen die von jeder Erdperspektive gelösten und also tendenziell rein und damit tendenziell rein mathematisch vorgegebenen Größen Raum und Zeit die unklare und mehrdeutige Rolle des Jetzt. Der modernere Physiker, der mit einem gar nicht mehr am sichtbaren festgemachten Zeitbegriff rechnet, ist philosophisch gesehen bezüglich der Vorannahmen im aristotelischen objektiven Zeitbegriff vielleicht noch blinder als alle aristotelischen Physiker vor ihm. Ein Hinterfragen der empirisch objektivierten Zeit im Hinblick auf die Zusammenhänge von Bewegung und Jetzt in der konkreten Erfahrung geht mit dem reinen Zeitbegriff schlicht völlig verloren. Nimmt man nämlich die bestürzende Einsicht des Kopernikus beim Wort, dass der Himmel nicht das feste Maß für eine reale Zeit darstellt, so wäre es nach Kopernikus selbst durchaus konsequent gewesen, die Relativität der Erdzeit beizubehalten und die Relativität der Erdzeit auch als eine Relativität des irdischen Beobachters zu interpretieren und damit die Möglichkeit jeglicher Außenbetrachtung von Zeit zu verneinen. Also das ist jetzt ein etwas fiktives Gedankenspiel, aber mit dem kopernikanischen Umgründungsakt wäre sozusagen auch der Schritt, theoretisch, der Schritt in eine Relativierung noch der Beobachtung selbst möglich gewesen und damit die Infragestellung dieses Zuschauer- und Außenbetrachtungsblickwinkels. Newton geht jedoch anders vor. Er definiert ein deterministisches Universum, das der Physiker, der zugleich Mathematiker ist, gleichsam zeitenthoben zu berechnen vermag. Er schaltet also nach dem Verlust des Himmels nicht etwa um auf Erdrelativität, sondern er versetzt den Beobachter nun gleichsam ganz ins Ortlose, in eine Beobachterposition der konstruierten Außenperspektive auf das ganze Universum. Diese Perspektive wird die Perspektive der modernen Physik sein und bleiben. Und über die Frage der relativistischen Physik, wie gesagt, würde ich dann gerne später auch noch was dazu sagen. Auch über Newton, den ich hier nur als Horizontfigur eingeführt habe, möchte ich später noch ausführlicher sprechen, und zwar eben zum Anfang der Sommersemestervorlesung, weil in gewisser Weise natürlich diese durch reine Zeit- und Raumkategorien gestärkte und nicht mehr im selben Sinne sozusagen realitätsabhängige Physik auch die Reibefläche für alle modernen Zeitbegrifflichkeiten bleiben wird. Das heißt also, die Newton'sche Perspektive ist in ihrer neuen Radikalität auch wiederum philosophisch extrem reizvoll und produktiv gewesen, positiv wie negativ. Mir war es jetzt erstmal wichtig zu zeigen, wie die Modellierung des Aristoteles historisch gesehen in verschiedenen Aspekten und auch mit verschiedenen Dominanten sozusagen in der Geschichte Europas und der europäischen Naturphilosophie oder Naturwissenschaft sozusagen zum Selbstläufer geworden ist. Und zwar mit ihren markanten Schwerpunkten, die wir beim letzten Mal am Text erstmal so relativ kleinteilig, wie sie da formuliert worden sind, aufgesucht hatten. Den markanten Schwerpunkten Messung, Einsatz beim sichtbaren Bewegungsphänomen, Unterstellung einer Natur der Bewegung und Objektivität mittels einer Kombination von messbarem Kontinuum und Neutralität des Jetzt, dem dadurch eine mehrdeutige Rolle zukommt, und schließlich mittels sozusagen als Preis des Ganzen bestimmter metaphysischer Grundannahmen, und zwar jener Annahme des empirischen Anhaltspunktes für das letzte Maß in der Astronomie über ein Jahrtausend hinweg und auf der anderen Seite in dieser Metaphysik, ja, des blinden Fleckens des Beobachters sozusagen, der dann von Newton noch einmal im kosmischen Maßstab sozusagen vergrößert wird. Blinde Flecken, vielleicht sogar ganze Felder sozusagen, gibt es freilich noch mehr. Wenn Sie sich jetzt noch einmal erinnern an die zu Beginn dieser gesamten Vorlesung vorgestellte Unterscheidung von Lebenszeit und Weltzeit. Wo bleibt denn das, was man nennen könnte Lebenszeit, im Kontext oder vor dem Hintergrund einer Weltzeit, die sich, wie wir das jetzt über Sitzungen hinweg verfolgt haben, ganz zunehmend mehr und schließlich ganz auf die Physik der bewegten Körper konzentriert und ursprünglich im wahrsten Sinne des Wortes im Himmel die eigentlichen Maße unserer Zeitwirklichkeit vorgegeben sieht. Und sich damit auch ganz konzentriert, Blumenberg hat das mit dieser Formel von der öffentlichen Uhr auch nochmal schön herausgehoben, sozusagen auf die öffentliche Objektivität von Zeit als die eigentliche Wirklichkeit der Zeit. Tatsächlich befinden wir uns mit der Wirkungsgeschichte des aristotelischen Zeitdenkens bis hin zum Extrempol einer losgelösten absoluten Zeit bei Newton auf jener einen Achse in dieser zwei Achsen, in diesem zwei Achsenbild von Lebenszeit und Weltzeit, auf der einen Achse einer objektivierenden Außenbetrachtung von Zeit. Aus dieser Sicht findet die Lebenszeitperspektive im Grunde gar nicht wirklich statt. Oder wenn, dann nur als radikal relative, subjektive Sonderangelegenheit, für die ganz andere Räume, aber jedenfalls nicht die Wissenschaft zuständig sind. Es bleibt im Grunde für diese wissenschaftliche Tradition, die sich in diesem aristotelischen Geist entwickelt, nur eine Weltzeit übrig. In Europa ist diese mächtige Tradition die dominierende Sicht gewesen und hat sich jedenfalls auch und gerade in den Feldern, in denen Technik dominiert, bis heute sozusagen permanent feingliedriger im Alltag etabliert. Also wir können ja nicht sagen, dass diese objektive Zeitperspektive sich irgendwie auf wissenschaftliche Sonderwelten beschränkt. Wir haben sie sozusagen sozial überall als die eigentliche Zeit vor uns, in der wir uns orientieren und wo wir auch ganz gewohntermaßen sozusagen subjektive Perspektiven davon zu unterscheiden gelernt haben. Jeder von uns trägt die objektive Zeit in Form einer Armbanduhr oder des Handys am Körper. Und diese Art von Einkörperung der objektiven Zeit ist eine Errungenschaft, also dieses Maß an sozusagen Alltagsmacht der objektiven Zeit ist eine Errungenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts. Also lang nach jenem Mittelalter sozusagen, wo wir vielleicht sagen würden, das war eine dogmatische Kosmologie. Wir haben also diese etwas abstraktere Form von Zeitkosmos sozusagen in Form der Geräte bis heute tradiert und auch im Alltag um uns. Nebenbei bemerkt, wäre jetzt auch ein Thema für die Messtechnikgeschichte, mit der Quarzuhr haben wir erstmals eine rein terrestrische Eichung der Zeitmessung, die auch technisch praktisch verüblicht werden konnte, also die jetzt nicht sozusagen über den astronomischen Umweg funktioniert. Das heißt, in gewisser Weise ist die Quarzuhr so etwas wie eine kopernikanische Lösung für das Eichungsproblem. Also an dem Punkt wäre wahrscheinlich wenn man die Quarzuhr sozusagen hätte rücktransportieren können. Sie hat zwar nichts mit der Kugelgestalt zu tun, insofern entspricht sie nicht der aristotelischen Vorstellung von Perfektion, aber die Quarzuhr verkörpert in gewisser Weise die Antwort auf dieses Problem, dass Kopernikus nur durch die Annahme einer perfekten Kreisbahn und einer perfekten Kugelgestalt der Erde lösen konnte. Also das Eichhofsproblem. Ja, also nochmal diese Bemerkung, dass sich diese Außensicht auf Zeit und dieser spezifische Objektivismus oder diese Objektivismen, dieser Strang von Objektivismen, bis heute trotz aller anderen zeitphilosophischen Herangehensweisen, die wir uns noch ansehen werden, als die dominante im Alltag zumindest ausprägt und ich denke auch wissenschaftlich noch dominiert. Wobei die moderne Physik sicherlich eine sehr viel differenziertere Einstellung auch zur Voraussetzungshaftigkeit ihrer eigenen Messungsvorstellungen zum Beispiel hat. Trotzdem wird jetzt entschieden fällig ein Schritt wieder zurück auf die andere Seite, also weg von der Frage nach der Tradition der Herstellung von kompakter Weltzeit hin zu der Frage nach der Erfahrungsperspektive oder, wenn man dieses Innen-Außen bildet, der Innenperspektive auf Zeit und Zeitwirklichkeit, so wie sie sich sozusagen im Leben oder als Leben realisiert. Diese Traditionslinie, wenn sie denn die nicht dominante war, dann ist sie auf jeden Fall eine starke Neben- oder es sind starke Nebenlinien von Tradition. Und der Name, den ich jetzt verschiedentlich schon mal genannt hatte, Augustinus, ist wahrlich der Name einer extrem wirkungsvollen Zeittheorie. Heißt also, wenn das jetzt etwas polemisch klang, die Rückseite, die Kehrseitenfragen dieser Dominanztradition sind nicht verschwunden. Sie waren sozusagen auf der Rückseite der naturwissenschaftlichen Zeitkonzeption immer auch zu stellen, die Fragen nach der Lebenszeitdimension, also ich nehme jetzt mal diesen Blumenbergschen Terminus, und nach der Erfahrbarkeit von Zeit auch unter diesem Schicksalsblickwinkel. Wenn Sie sich erinnern, waren bei den Vorsokratikern diese beiden sozusagen Dimensionen überhaupt noch nicht getrennt von so einer Weltzeit oder Dingzeit auf der einen Seite und andererseits der Frage nach dem eigenen Ort, nach dem Schicksal unserer selbst als welche, die in dieser Welt verstrickt sind, in das Geschehen, in die Vielheit der Dinge. Also auch diese Schicksals- oder ethische Perspektive sozusagen hat immer ihre Orte gefunden und gehabt. Und bei Augustin finden wir eine machtvolle Traditionsbahn, in der sich das dann weiter gespurt hat, solche Fragen. Gut, ein bisschen Zeit bleibt jetzt wieder noch. Es gibt bestimmt Fragen.
Also ich muss noch mal an die vorige Frage anknüpfen. Also mir scheint, dass Aristoteles die Zeit doch etwas mythisch aufhängt, wenn er nur den Himmel bemüht für seine Messungen. Ja, überhaupt, da frage ich mich, da müsste man nachdenken, was misst er denn da? Ja, was nicht automatisch im Grunde genommen da ist, wie Tage, Monate und so etwas. Und warum hat er war ja auch Physiker in gewisser Weise, hat ja die Physik geschrieben, warum hat er nicht versucht, sag mal, einen Tag jetzt in Stunden runterzubrechen? Ja, ich meine, mit dieser Wasseruhr hätte er das ja irgendwie machen können. Und ich glaube, die Babylonier haben doch schon Stunden gehabt, deswegen kommt unsere seltsame Einteilung in 24 Stunden, also lange vor ihm. Also im Grunde genommen hat er anscheinend da nicht weitergemacht. Oder war ihm das zu trivial oder hat er für den Alltag diese Zeit als zu trivial gesehen oder nicht das, was er unter Zeit versteht?
Also über die sozusagen die Normalform der, sag mal, in der Polis oder der täglichen Zeitorientierung bin ich jetzt nicht informiert. Aber es gab mit Sicherheit also so sozusagen funktionale Äquivalente zu den Stundensystemen. Nur können Sie halt diese praktischen kleinen Zeitgeber wie eine Sanduhr oder diese Wassertropfenuhr oder dergleichen nicht oder nur mühsam direkt auf die Astronomie hoch zurückrechnen. Letztlich bleiben die sozusagen Geräte relativ. Und was Aristoteles hauptsächlich interessiert hat, waren Bewegungsmessungen, also die im Zeitzusammenhang ist das Kalenderproblem nicht so relevant. Also jetzt, was die Physik angeht. Sondern es sind stärker Messprobleme von dem Typ dieser zenonischen Paradoxien, also der Läufer läuft, die Gegenstände unterschiedlicher Geschwindigkeiten und Vermessungsprobleme. Also Überwindung von Wegstrecken und dergleichen, also praktische Probleme. Sonnenuhren sind uralt. Das kann man überhaupt nicht datieren, ab wann es die gab.
Das war die Alltagsgruppe der Teilung.
Ja. Aber so genau wie die Messungen zum Himmel können sie nicht sein.
Nee,
das sind ja nur praktische Ergebnisse.
Ja, aber für, sagen wir mal, eine Alltagsorientierung reichen die allemal. Also Sonnenuhren finden sie in allen alten Städten, also schon Ägypten. Und damit kann man sich leicht, also die, sagen wir mal, das, was wir als eine Minute bezeichnen oder dergleichen, kann man mit einer Sonnenuhr durchaus registrieren. Und noch feiner braucht man es ja in der Regel nicht. Also das Problem, das praktische Problem waren eher die großen Einheiten. Da werden die Abweichungen dann ja auch relevanter. Zwischen Tag und Nacht kann man eigentlich mit vielen Geräten praktikabel genau arbeiten. Gedanklich ist das nicht so die große Herausforderung, sag ich mal.
Es war ja wohl auch die Absicht, dass Aristoteles überhaupt erstmal zu zeigen, wissenschaftlich, dass man Zeit messen kann. Es gab ja diese Paradoxien, zum Beispiel von Achilles und der Schildkröte,
genau,
die eigentlich dargelegt haben, dass das mit der Zeit doch nicht so einfach ist und dass man eigentlich das gar nicht messen kann, dass wenn man so mal betrachtet, dann kann der Achilles die Schildkröte gar nicht einholen. Und mit seinem Begriff der kontinuierlichen Zeit, das heißt einer Zeit, die teilbar ist, und zwar immer weiter teilbar ist, hat er ja versucht, diese Paradoxien zu widerlegen, wenn man gesagt hat, das sind eigentlich zwei Unendlichkeiten drin, einmal nämlich die Unendlichkeit der Teilbarkeit und einmal die Unendlichkeit der Ausdehnung. Und das ist was Verschiedenes, und in diesen Paradoxien wird das durcheinander gebracht, hat er also erstmal sozusagen theoretisch geklärt, dass diese Schwierigkeit ausgeräumt und die Voraussetzung geschaffen, dass man überhaupt ein konsistentes Verfahren für Zeitmessung hat, in dem periodische Bewegungen gezählt werden, sozusagen.
Also ganz richtig, der Punkt ist, für uns ist es so schrecklich geläufig, dass man die Zeit überhaupt absondert, als Separatum betrachtet, unabhängig von den Phänomenen, an denen sie sich zeigt. Wobei ganz unabhängig betrachtet ist sie natürlich nicht. Also so die Newtonsche Zeit wäre jetzt für Aristoteles, für die ganze griechische Antike irgendwie eine wirre Vorstellung gewesen. Da wäre sowas Richtung Apeiron höchstens. Also gut, das ist Bedarf der Bewegung, aber an der Bewegung ist es ein Abstraktum. Und zwar immer dasselbe Abstraktum. Das habe ich ja auch ein paar Mal betont. Das ist ja der nächste Punkt, auf den es Aristoteles ankommt dabei. Es gibt nicht so viele Zeiten wie Einzelbewegungen oder wie vielleicht einzelne Messgeräte, sondern es handelt sich im Prinzip um ein Element immer gleicher Eigenschaften, das wir mit jeder Bewegung und mit jedem Messgerät sozusagen wieder vorfinden können, das sich daran dann wieder zeigt und nur so ein magisches, plötzliches Phänomen auf der Welt oder vielleicht sogar ein Gott oder was in der Art, sondern das ist objektiv vorhanden und mit Zahlen werden Thesen sozusagen, die kann man nur mit Hilfe dieser Referenz auf den Himmel Die, das hatte ich beim letzten Mal auch zitiert, sind diese Konkurrenzvorstellungen, die in der Zeit offenbar diskutiert wurden, also damals Konkurrenzphysiken sozusagen, eigentlich unwiderleglich, die entweder sagen, naja, es gibt halt Zeiten, es gibt so viele Zeiten, wie es Bewegungen gibt. Es gibt die Zeit dieser Bewegung und dann gibt es nochmal eine andere und wir können die nur separat untersuchen und separat beschreiben. Da gibt es gar kein Verallgemeinerbares. Oder dieser Subjektivismus, auch damit setzt sich Aristoteles ja auseinander, das habe ich jetzt nicht so ausführlich referiert, die Zeit ist auch nicht irgendwas in uns drin, was wir also sozusagen im Moment der Wahrnehmung mobilisieren, aber eigentlich ist das irgendein Vorgang an unserer Seele und damit privat und auch wieder jeweils verschiedene Zeiten, weil es letztlich immer relativ ist auf die Seele, in der es sich einprägt. Es sei denn, man würde es platonisch nehmen und dann müsste man sowas wie eine Idee der Zeit konstruieren. Ist aber auch absolut nicht der Pfad, den Aristoteles beschreitet.
Ich würde ja interessieren, also zunächst mal, man muss ja unterscheiden zwischen der Zeit als diesem ganz abstrakten Begriff und Zeitdauer. Zeitdauer als etwas, was jeder irgendwie einzig, aber Zeit als Begriff ist etwas schwer definierbares oder überhaupt nicht definierbares wahrscheinlich. Und mich würde interessieren, wie andere Sprachen gesehen haben. Ja, also die Griechen haben ja die Möglichkeit, in ihrer Sprache schön zu abstrahieren, nicht das sei, nicht aus einem Verb Substantiv zu machen. Und Zeit ist ja im Grunde genommen auch irgendwie so eine Abstraktion. Nicht? Und deswegen andere Völker oder Sprachen, die nicht diese Möglichkeit der Abstraktion haben, wie steht die zu so etwas wie Zeit?
Da müssten wir jetzt noch einen Ethnologen beiziehen oder eine Ethnologin. Also wir sind natürlich speziell für die Spurenkunde im Europäischen zuständig mit der Philosophie. Das ist keine Antwort auf Ihre Frage. Aber ich finde, je kleinteiliger man sich sozusagen die Voraussetzungshaftigkeit dieser uns allzu vertrauten Zeitbegrifflichkeiten klar macht, desto ahnbarer wird zumindest, wie anders es sein kann. Also wie anders eventuell andere Kulturen mit dem, was wir Zeit nennen, so müssen wir uns ja dann ausdrücken, umgehen. Wie also, sagen wir mal, Wirklichkeitsorganisation da möglicherweise vollkommen anders funktioniert. Zum Beispiel völlig ohne einen abstrakten Zeitbegriff. Man kann die Frage nach dem Zusammenhängen von ja auch anders lösen, als dass man auch vorher und nachher und jetzt, also sogar schon auf diese drei Kategorien rekurriert, die ja ihre Verfänglichkeit haben, wie man deutlich merkt. Aber interessant ist auf der anderen Seite, dass eben schon bei Aristoteles sich das Problem schon nicht mehr mit einem einzigen Wort sozusagen bedienen lässt. Also Chronos alleine reicht da nicht mehr, sondern wir haben zum Beispiel dieses Problem des Jetzt, nun. Und das wird bleiben und die, sagen wir mal, die Zusatzterminologie, die nicht nur zu irgendeinem bestimmten Zeitbegriff gehört, sondern die eigentlich etwas markiert, von dem wir erwarten, dass es jede vernünftige Zeittheorie auch erklären können muss, die wird im Laufe der Zeit auch immer umfangreicher. Also Zukunft kommt dazu und so weiter und so weiter. Wir würden heute sagen, eine Zeittheorie, die eine philosophische Zeittheorie, die uns nicht irgendwie plausibel machen kann, was das jetzt für einen Ort in der Zeit hat, was das jetzt, wie das jetzt kategorial zu verstehen ist, oder auch die Extension Zukunft oder so, das wäre für uns sozusagen keine zureichende Konzeption, das hätte keinen Erklärungswert mehr. Wir arbeiten schon nicht mehr nur mit dem einen Wort oder mit so einem Nominalismus bezogen auf das Phänomen, wenn wir darüber nachdenken. Das ist auch schon ein interessanter Befund. Wäre jetzt die Frage, wie es in anderen Kulturen ist, ob sozusagen dieses Resultat eines Abstraktionsprozesses und des Nachdenkens über Zeit ist oder ob diese pluralen Kategorien wie jetzt oder später oder wie auch immer sozusagen das sind, was jede Kultur irgendwie entwickelt und unser Problem ist nur immer wieder diesen einen einzigen Begriff daraus zu destillieren und ihm eine hinreichende Logizität zu geben. Schwer zu sagen. Ein Riesenthema.
Ich habe noch nicht ganz Standort auch nicht ganz klar. Aristoteles bezeichnet doch den Jetztpunkt als die Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und als Jetztpunkt ist das ja selbst keine Zeitscheinung, also keine Ausdehnung. Damit verschwindet ja eigentlich Gegenwart. Und er braucht ja auch für das, was er Bewegung oder Prozess nennt, braucht er immer Zeitdauer. Ne? Andererseits ist es klar, dass wir sozusagen immer im Jetzt leben. Also dieser Widerspruch, der sich da ergibt, dass wir leben einfach eigentlich in diesem Modell von Zeit überhaupt verschwindet, thematisiert er das?
Er thematisiert das Problem. Er gesteht auch zu, dass wir im Jetzt sozusagen was machen können. Das ist ein bisschen paradox. Wir können beobachten. Aber damit haben Sie genau den Punkt angesprochen, den ich auch umkreist habe. Es bleibt letztlich ein unbefriedigender oder jedenfalls stark belasteter Punkt in dieser ganzen Konzeption, dass wir ihn das jetzt, obwohl es einerseits als ausdehnungslos gedacht werden muss, um sozusagen die Erstreckungszeit als Bewegung denken zu können, dass wir dieses andererseits befrachten müssen mit im Grenzwert sozusagen mit unserem ganzen So-Sein, mit allem, was wir sozusagen als Erfahrungsraum oder wie auch immer einbringen oder was uns sozusagen mit einem Schlag vorhanden zu sein scheint, wenn wir irgendwelche Evidenzen haben. Das ist ein Problem. Und damit wird sich die Tradition, genau mit diesem Punkt wird sich die Tradition hartnäckig rumschlagen, bis Heidegger und darüber hinaus. Wir werden es auch beim nächsten Mal sehen bei Augustin. Der setzt genau an der Stelle ein. Beschreibt die Zeit, wie wir sie kennen, und beschreibt genau das Problem. Es gibt eine berühmte Formulierung, ich habe die, glaube ich, ganz am Anfang der Vorlesung auch zitiert, Zeit ist uns sozusagen das Selbstverständlichste der Welt. In dem Moment, wo wir nachdenken drüber, können wir überhaupt nichts mehr darüber sagen. Und das liegt genau an dem Problem des Jetzt, weil wir nämlich plötzlich gar nicht mehr drin vorkommen. Wenn je mehr wir uns klar machen, was das so mit diesen ganzen Kategorien auf sich hat, mit dem Vorher und Nachher, umso rätselhafter wird das, was man jetzt nennen kann, oder dass die Metapher des Punktes da sehr unbefriedigend ist, ist auch sozusagen früh klar. Man kann es dann etwas anders ausdrücken und von Gegenwart reden. Aber das macht es auch nicht einfacher. Was ist denn dann Gegenwart? Und wie verhält sich Gegenwart zum Jetzt, zur Messungsfrage zum Beispiel? Oder auch zu diesen sozusagen Schnitten, die da organisiert werden? Das ist in der Tat ein Problem. Also ich finde das Spannende an Aristoteles, dass man im Grunde nicht anders kann, als klar zu sagen, hier werden Probleme geschaffen. Und das sind auch philosophisch gesehen, also ich will nicht sagen fragwürdige, aber Fragen aufwerfende Vorentscheidungen, die da drin stecken. Andererseits sind genau diese neu geschaffenen Probleme auch dasjenige, was die aristotelische Konzeption in die Lage versetzt, bestimmte Dinge zu erklären. Um den Preis, dass man die Probleme weiter mitschleppt. Und zwar nicht nur Dinge zu erklären, sondern tatsächlich eine sozusagen effiziente Form von Naturwissenschaft zu gründen. Das Interessante ist, dass diese Bindung an die Messung, das habe ich jetzt nicht so ausgeführt, die Bindung an die Messung ja mehr ist als die Bindung an die Empirie. Die Bindung an die Messung ist die Bindung an die Herstellung von Messgeräten. Und die Herstellung von Messgeräten ist sozusagen nicht zu trennen von dem Prozess der Herstellung von technischen Geräten, die diesen wissenschaftlich erkannten Naturgesetzen gehorchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir haben mit dieser Erfahrungsbindung, die nicht die Erfahrungsbindung nur an Wahrnehmung, sondern gleichzeitig auch an Praxis ist, an sozusagen Herstellung von Geräten, die das sozusagen einlösen können, was ich in der Wahrnehmung als regelmäßig und verlässlich erkennen will. Das ist auch der Punkt, also der Genesepunkt der Verknüpfung von Wissenschaft und Technik. Technikentwicklung auch. Und an dem Punkt ist die aristotelische Kosmologie alles andere sozusagen als ein System, das bestimmte Widersprüche in die Welt gebracht hat und dann halt auch ein paar Erklärungen bietet. sondern es ist ein extrem, sozusagen eine effiziente, eine praktisch effiziente Maschine. Das aristotelische Denken, sofern es immer wieder an Praxis rückgekoppelt bleibt und die also Erkenntnis auch so modelliert, dass sie nicht nur, naja, sozusagen weltgerecht sein muss, sondern sich bewähren muss am Messgerät. Und wenn sie sich am Messgerät nicht bewährt, dann muss man so lange arbeiten, bis man Messgeräte geschaffen hat, die genau das dann auch einlösen, was das Modell vermuten lässt. Dieser Nexus ist extrem wichtig. Insofern ist der Preis vielleicht hoch, der philosophische, ja, mit dieser Frage nach dem Jetzt und nach der Erfahrung. Und ich vermute, das ist auch nicht nur ein philosophischer Preis, sondern sozusagen auch ein politischer und sozialer. Also Menschen haben viel an Selbstverständnis verloren, in dem Maße, wo sie sich, sich selbst dieser Undenkbarkeit des Jetzt stellen sollen oder müssen. Aber trotzdem haben wir auf der anderen Seite auch eine enorme sozusagen Erfolgskultur technischer Art, die sich an diese aristotelische Tradition anschließt. Okay, jetzt ist es auch schon spät.